Die Epistel lesen wir im Brief des Paulus an die Römer im 5. Kapitel. Da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn haben wir auch den Zugang im Glauben zu dieser Gnade, in der wir stehen und rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit, die Gott geben wird. Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch der Bedrängnisse, weil wir wissen, dass Bedrängnis Geduld bringt, Geduld aber Bewährung, Bewährung aber Hoffnung. Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Wort des lebendigen Gottes.
Das Evangelium lesen wir bei Johannes im 14. Kapitel. Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht gebe ich euch, wie die Welt gibt. Euer Herz erschrecke nicht und fürchte sich nicht. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Lasst uns in der Stille beten. Letztes Jahr starb Friedrich Schorlemmer. Ein wortmächtiger Theologe aus Wittenberg der 80er und 90er Jahre. In Erinnerung bleibt die von ihm inszenierte Aktion auf dem Wittenberger Kirchentag 1983. Er ließ aus einem Schwert eine Pflugschar schmieden. Mitten im sogenannten Kalten Krieg. Schwerter zu Pflugscharen. Wie gehen wir heute damit um? Wie reden wir miteinander über den Frieden, auch in der Gemeinde? Die einen, die in der Tradition Schorlemmers dabei bleiben, Frieden schaffen ohne Waffen. Die anderen, die auf den hochgerüsteten Gegner verweisen und auf die überfallenen Opfer. Sie fordern einen gerechten Frieden. Die Sehnsucht nach Frieden ist ein Grundbedürfnis zu aller Zeit. Ich will sicher leben können. 30-60% der Menschen haben bei den Kommunal- und Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen Parteien gewählt, die dieses Thema ganz nach vorn gesetzt haben. Und seitdem der Krieg nun vor nun 3 Jahren wieder in unserer Nähe gerückt ist, wird unter uns erbittert über den Weg zum Frieden diskutiert. Auch unter uns Christen. Als 2022 der Überfall auf die Ukraine war, wollten wir ein Friedensgebet initiieren in Wolkenstein. Es war gar nicht so einfach. Gebet für die Ukraine, Gebet für den Frieden. Deswegen abweichen nun vom Sonntagstext eben unser Thema heute. Friede wird werden, die Friedensbotschaft des Evangeliums. Sind ja eigentlich Grundüberzeugungen und nichts wirklich Neues, oder? Einsteigen will ich mit meiner eigenen Geschichte. Ich komme ja aus Niedersachsen. In Hannover habe ich mit 26 Jahren Gott als den kennengelernt, mit dem ich persönlich reden kann. Der mein Leben kennt, der mich lieb hat und der möchte, dass ich als sein Kind lebe. Ich war zu der Zeit Leutnant der Reserve bei der Bundeswehr. Konnte ich das bleiben? Und bei der folgenden Reserveübung habe ich meinen Antrag auf Kriegsdienstverweigerung gestellt. Das war bei uns möglich. Für mich war klar, als Christ war ich der Friedensbotschaft Jesu verpflichtet. Ein Christ sollte nicht töten, durfte daher keine Waffen tragen. Ich beteiligte mich an der kirchlichen Friedensbewegung, war bei den großen Demonstrationen gegen den NATO-Doppelbeschluss, der die Stationierung von Mittelstreckenraketen in der Bundesrepublik vorsah. Und die damalige Bundesrepublik war gespalten. Alle wollten den Frieden, die einen eben mit Waffen, die anderen ohne. Und auch innerhalb der Kirche ging es hoch her. Bei manchem Kirchentag prallten die Meinungen ganz schön aufeinander. Und heute? Haben wir nicht eine ähnliche Situation? Die einen sind die Kriegstreiber, die anderen die nützlichen Idioten Putins oder noch mehr. Als Christ lohnt es sich, in die Bibel zu schauen und eine eigene Position zu finden. Bei der Vorbereitung dieser Predigt habe ich die Aussagen zum Frieden mir angeschaut. Und dabei beschränke ich mich auf das Neue Testament, insbesondere auf die Evangelien. Und dazu zwei Vorbemerkungen. Es gibt gar nicht so viele Aussagen dazu. Bei Matthäus gerade wird zweimal das Wort Frieden verwendet, Markus zweimal, Johannes dreimal und Lukas zehnmal. Ohne Wortverbindungen allerdings gezählt. Und zweitens, und die Aussagen sind gar nicht so eindeutig, wie man denken könnte. Wenn man Matthäus 10 liest, Vers 34, ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, Frieden zu bringen auf die Erde. Ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Und im gleichen Evangelium kennen wir alle das Wort aus der Bergpredigt: Selig sind die Friedenstiften, denn sie werden Gott schauen. Vor meiner Predigt wurde ja das Wort aus Johannes 14 gelesen, das ich auch in den Schwerpunkt hineinsetze. Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht gebe ich euch, wie die Welt gibt. Euer Herz erschrecke nicht und fürchte sich nicht. Jesus und damit das Neue Testament treffen hier eine grundlegende Unterscheidung. Jesu Frieden bzw. der Friede Gottes und der Friede der Welt. Bei Johannes wird ja die Abschiedsrede Jesu nach dem letzten gemeinsamen Abendessen dokumentiert. Und bei der Verabschiedung wurde damals nicht auf Wiedersehen oder Tschüss gesagt, sondern es war Brauch, einen Friedenswunsch auszudrücken. Wir kennen das, Friede sei mit dir. Jesus sagt hier aber mehr. Es bleibt kein Wunsch, sondern er schenkt den Jüngern eine neue Wirklichkeit. Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Sein Friede, der Gottesfriede, bleibt bei den Jüngern. Bleibt bei denen, die ihm nachfolgen, erfüllt sie. Der Heilige Geist wird dafür sorgen. Wir können feststellen, dass Jesus seinen Jüngern und damit den Christusgläubigen aller Zeit hier zwei Geschenke macht. Den Heiligen Geist sind gerade die Verse zuvor. Er ist der Tröster, er ist der Ermutiger und Wegweiser für seine Jünger, für uns Christen. Und eben den Frieden Christi. Die Apostel haben das auch so begriffen und können sich das gegenseitig und den dazugekommenen Jesusgläubigen zusprechen. Wir haben das auch eben in Römer 5 gehört. Da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Und Petrus schreibt in seinem ersten Petrusbrief, Gott gebe euch viel Gnade und Frieden. Und Judas, der sonst Thaddäus genannt wird, sagt auch, Gott gebe euch viel Barmherzigkeit und Frieden und Liebe. Und im Kanzelgruß vor der Predigt wird das uns zugesprochen. nicht als frommer Wunsch, sondern als Proklamation eines neuen Zustandes. Der Christ hat diesen Frieden Jesu. Wir leben im Friedensreich unseres Gottes. Ich muss mich nicht darum bemühen, sondern ich darf dem vertrauen. Ich darf das glauben und leben. Frieden ist also eine Tatsache, die unabhängig von der Situation, in der ich bin, und damit auch unabhängig von meinen Gefühlen besteht. Im Epheserbrief unterstreicht das Paulus noch einmal. Er schreibt dort: Denn er ist unser Friede. Denn er ist unser Friede. Und wenn du da Zweifel hast, wenn du eine Friedlosigkeit in dir spürst, wenn sich bei dir angesichts des Unfriedens dieser Welt Sorge und Angst ausbreiten, dann lass es dir heute in diesem Gottesdienst oder auch in der persönlichen Seelsorge neu zusprechen. Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Der Hebräerbrief spricht vom Frieden als einer Frucht des Glaubens, also der vertrauensvollen und persönlichen Beziehung zu Gott, deinem Vater, deinem Freund, deinem Begleiter. Dieser Friede trägt dich und mich inmitten aller Bedrängnisse. An Jesus können wir in seinem Leiden und Sterben das erkennen. Wir sind erschüttert und bewegt, was Christen im Krieg und Verfolgung aushalten. Er ist ihr Friede. Ich lese nochmal die Verse aus dem Römerbrief. Da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn haben wir auch den Zugang im Glauben zu dieser Gnade, in der wir stehen, und rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit, die Gott geben wird. Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch der Bedrängnisse, weil wir wissen, dass Bedrängnis Geduld bringt, Geduld aber Bewährung, Bewährung aber Hoffnung. Hoffnung aber lässt nicht zuschanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Wie komme ich nun zu diesem Frieden? Im Johannesevangelium zeigt Jesus das in einem ganz wunderbaren Bild. Er ist nicht nur der gute Hirte, sondern er sagt auch: Ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich hineingeht, wird er selig werden und wird ein- und ausgehen und Weide finden. Eine Tür kann ja offen stehen. Du kannst aber auch eine Tür öffnen, wenn sie nicht abgeschlossen ist. In beiden Fällen gehst du durch sie hindurch. Gleichzeitig gehst du dabei in einen Raum hinein, der dahinter liegt. Wenn Jesus nun von sich sagt, er ist die Tür, dann gehst du durch diese Tür in einen Raum, in dem du geborgen bist, bei ihm. In einen Raum, in dem dein Leben mit Jesus beginnt. Wir werden davon vielleicht so unterschiedliche Vorstellungen haben, wie wir das von der Ewigkeit haben. Was ist deine Vorstellung von dem, was hinter der Tür ist, die sich öffnet, was dich dort erwartet? Was ist deine Vorstellung vom Seligwerden, vom Weidefinden, wie es dir Jesus verspricht? Die Bibel sagt ganz klar, dazu gehört auf jeden Fall, dass dich Friede umgibt. Und wenn du diesen Frieden Gottes ernst nimmst, ihn annimmst, dann kannst du auch in einer unsicher gewordenen Welt in seiner Sicherheit leben. Ist es nicht das, was du und ich heute brauchen? Aber das Neue Testament blendet den Frieden der Welt nicht aus. Wie heißt es in unserem Vers? Meinen Frieden gebe ich euch, lasse ich euch. und ich gebe ihn euch. Nicht gebe ich euch, wie die Welt gibt. Euer Herz erschrecke sich nicht und fürchte sich nicht. Wie gehen wir also mit dem Frieden in dieser Welt um? Wir hatten schon mit dem Wort aus der Bergpredigt einen Hinweis bekommen. Friedensstifter heißt es dort. Selig sind die Friedensstifter. Und Paulus fordert uns auf im 2. Korintherbrief, die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Und auch Jakobus schreibt davon. Also zweifelsfrei ist es so, dass wir, die wir den Frieden Gottes geschenkt bekommen haben, ihn auch weitergeben sollen. Das ist ja auch die logische Konsequenz. Also wäre es menschlich nachvollziehbar, was ich geschenkt bekomme, gebe ich auch weiter. Und wenn ich im Frieden Gottes lebe, dann sollte das auch bei meinem Nächsten ankommen. In meiner Familie, auf der Arbeit, in der Schule oder bei den Nachbarn. Ich denke, auch wenn das durchaus jeden Tag neu eine Herausforderung ist, ist das ja unstrittig. Aber für den Frieden eintreten ist ja durchaus noch mehr. Der Friede Gottes, den ich habe, sollte doch auch für den anderen da sein. Ich darf und soll ihm diesen Frieden wünschen, ihn auf die Tür hinweisen, die ihm den Zugang ermöglicht. Hass und Hetze können ja nur durch Frieden überwunden werden. Und wie ist es mit dem großen Frieden? Der Weltfrieden, so definiert es jemand, ist ein Zustand äußerer Ruhe, in dem ein Leben ohne Bedrohung und Angst möglich ist. Da gibt es keine einfachen Lösungen. Weder in Israel noch in der Ukraine. Und dabei lasse ich die vielen Kriege anderswo erstmal außen vor. Jeder, der den Frieden Gottes in sich trägt, setzt sich für Frieden ein. Oft ist es nur das Gebet. Du und ich, wir können beten um ein Eingreifen Gottes, dass der Überfallene wieder in Frieden leben kann, dass die Menschen, die trauern oder Angst haben, wieder frei leben können. Du und ich, wir können auch helfen durch Kontakt halten, durch Solidarität. Ich weiß, das Wort ist in der DDR inflationär und einseitig verwendet worden. Aber das Beistehen, die Hilfe sind so wichtig. Bei uns wie auch anderswo sind Menschen aus eigenem Antrieb nach Kriegsausbruch an die ukrainische Grenze gefahren, haben Hilfsmittel hingebracht, geflüchtete Frauen und Kinder mitgenommen. In Großgrückerswalde sind baptistische Großfamilien aus der Ukraine in einer Pension untergekommen. Und auch in Israel sind Christen aus unserer Region unterwegs, helfen bei der Ernte oder versorgen Evakuierte. Wir konnten in Beit Yala bei Bethlehem zwei christliche Initiativen kennenlernen. Für sie haben wir in der Advents- und Weihnachtszeit Geld gesammelt, das unsere Freunde bei LifeGate und in der Beit Alika gerade jetzt nötig brauchen. Durch den Terrorangriff der Hamas vom 7. Oktober sind sie abgeschnitten von der Welt. Und sie bieten trotzdem einen sicheren Hafen, Orte der Geborgenheit. Jetzt ist die Aufgabe dazugekommen, palästinensischen Familien zu unterstützen. Viele können nach dem 7. Oktober nicht mehr auf ihren Arbeitsplatz in Israel oder haben ihre Arbeit im Tourismus verloren, weil keine Touristen mehr kommen. In LifeGate und in der Beit Alika wird der Friede Christi sichtbar gelebt. So werden sie zu Orten der christlichen Hoffnung. Ich lese zum Schluss noch den fünften Vers aus dem 5. Römerbriefkapitel. Da hieß es, Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unser Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Für mich ist das Schlüsselwort die Liebe Gottes. Sie befähigt uns zur Nächsten- und Feindesliebe, zur Liebe mit den Ohnmächtigen und Mächtigen, den Überfallenen und Aggressoren, den Opfern und den Tätern. Und dann muss es doch auch möglich sein, miteinander über Wege zum Frieden zu reden. Eben auch am Arbeitsplatz, der Nachbarschaft und auch in der Gemeinde. Wir können das, wenn wir einander zuhören, den anderen ernst nehmen, ihm zugestehen, dass er auch auf einem guten Weg ist. Könnte es sein, dass seine Meinung ein Teil der Wahrheit ist? Auch wenn es schwer fällt, versuchen wir es. Die Liebe Gottes treibt mich jedenfalls ins Gebet und gibt mir die Kraft, die Stimme zu erheben für Gerechtigkeit und Frieden. Zum Schluss lese ich nochmal diesen Jakobus-Vers, den ich schon erwähnt hatte. Die Frucht der Gerechtigkeit aber wird gesät in Frieden für die, die Frieden stiften. Amen. Und der Friede Gottes, der größer ist als alle Vernunft, bewahre unser Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.